Sonntagabend im Ersten. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg.
Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Klasse, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Ich mach's mal kurz, weil wir uns heute Abend mit der Frage beschäftigen, die die meisten Menschen im Land umtreibt. Unser Thema: kostenfalle Energie. Wie sollen wir das schaffen? Antworten erhoffen wir uns von diesen Politikern und Experten.
Udo Sieverding, der Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW, ist überzeugt, die Preise werden noch weiter steigen. In so einer dramatischen Situation kann sich die Regierung so ein Entlastungsrumgemurkse wie gerade nicht leisten. Christian Dürr, der FDP-Fraktionsvorsitzende, entgegnet: Wir tun seit Monaten alles dafür, dass die Preissteigerungen im Rahmen bleiben. 30 Milliarden haben wir hierfür bereits vorgesehen und weitere Entlastungen sind auf dem Weg. Amira Mohamed Ali, Die Linke. Die Fraktionsvorsitzende sagt, das Leben muss aber für alle bezahlbar sein. Das vergisst die Regierung gerne. Deshalb brauchen wir mehr Direkthilfen und einen Energiepreisdeckel. Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, warnt: Wir müssen entlasten, aber auch alle Energie sparen. Denn wenn das Gas knapp wird, drohen uns bis zu 3 Millionen mehr Arbeitslose. Renate Rönnau, die Rentnerin, kritisiert: Die Senioren kommen bei den Entlastungen kaum vor. Also ausgerechnet die Menschen, die Deutschland aufgebaut haben. Das ist unsozial.
Das ist unsere Runde heute Abend. Und ich fange mit Ihnen an, Frau Rönnau. Frau Rönnau, am Freitag war es, da hat der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, da hat er Folgendes gesagt: Man muss nicht dauernd duschen, auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung. Was denken Sie, wenn Sie einen solchen Tipp von einem Spitzenpolitiker bekommen?
Da komme ich ans Grübeln. Natürlich müssen wir nicht jeden Tag ein wahnsinniges Vollbad nehmen, aber die Aussage, ich weiß es nicht, finde ich jetzt nicht so gut.
Sie sind Rentnerin, Sie sind sehr aktiv, aber Ihre Rente ist alles andere als üppig. Können Sie davon jetzt schon mal wie so ein Eichhörnchen was zur Seite legen, damit Sie vorbereitet sind, wenn die Nebenkosten kommen?
Ich muss es, ob ich will oder nicht, weil die dicke Rechnung, die kommt ja und die macht auch bei mir nicht Halt.
Stellen Sie sich auch darauf ein, vielleicht im Winter mehr Pullover zu tragen als Bluse?
Das denke ich in jedem Falle. Ein Pullover ist für mich überhaupt kein Problem. Aber ich möchte nicht in meinem eigenen Wohnzimmer sitzen und habe 2 Pullover und eine Strickjacke an.
Wenn Sie kein Geld übrig haben, woran wollen Sie denn dann sparen?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich denke mal, sparen muss man. Man muss noch gezielter einkaufen im Supermarkt. Viele Kleinigkeiten, die das Leben ein bisschen verschönern, auch im Rentendasein.
Was ist das denn bei Ihnen?
Bitte?
Was ist das bei Ihnen?
Ich gehe unheimlich gerne ins Theater, muss also überlegen, kann ich das jetzt noch oder kann ich das nicht? Treffen mit Freunden, Kaffee trinken, das gehört eigentlich dazu. Aber man muss jetzt wirklich intensiv überlegen, kann ich das noch?
Das ist der ernste Hintergrund. Der Waschlappen ist vielleicht eher ein so Mittelwitz. Lässt sich eine Krise von der Größenordnung, wie wir sie erwarten, Herr Hüter, lässt die sich mit ein paar gut gemeinten Energiespartipps, da gibt es ja auch noch andere, Kaltduschen, Kürzerduschen etc., Raumtemperatur runter, lässt sich eine Krise so vermeiden?
Nein, denn wir stehen vor einem Wohlstandsverlust. Wir haben Abfluss von Wohlstand ans Ausland, insbesondere an die energieexportierenden Länder. Das ist so. Ökonomen reden von einer verschlechterten Relation der Importe zu den Exporten. Und das können wir nur durch gezielte Maßnahmen für gezielte Gruppen kompensieren. Aber die gesamte Gesellschaft kann nicht davor bewahrt werden. Wir müssen mit diesem Wohlstandsverlust umgehen. Wir sind ökonomisch stark. Wir wissen noch nicht, wohin es führt, wenn tatsächlich eine Gasmangellage entsteht und dann noch gegen neben die Schwierigkeiten der privaten Haushalte, der Rentner, der Sozialempfänger, also all die, die mit knappen Mitteln ausgestattet sind, dann noch die Unternehmen in Produktionsengpässe kommen, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge durchzuführen. Also das Gesamtbild einer solchen Krise hatten wir noch nicht. Die Inflationsraten sind mittlerweile auf historischem Niveau. Und da können wir nicht davon ausgehen, dass wir das wegbuchen können durch Waschlappen oder Sie haben es erwähnt, sondern wir müssen sehr genau schauen, wie wir mit dem Geld umgehen. Und deswegen geht es um zielgenaue Entlastung und insbesondere darum, Wertschöpfung zu halten. Denn wenn noch das Arbeitsplatzrisiko dazukommt, das wir Gott sei Dank nicht haben, die Beschäftigung ist stabil bisher, wir sehen da auch keine Anzeichen, dann reden wir um eine ganz andere Dimension.
Ja, es wird aber auch viel über Symbolpolitik gesprochen. Wir reden auch noch mal über Weihnachtsbeleuchtung, auch im August. Schon da gibt es ja auch Tendenzen, sagen wir müssen, ist es die Frage, müssen wir wirklich darauf verzichten oder ist das ein typisch deutsches Problem? Nochmal ein letztes Mal der Waschlappen, der ist einfach zu skurril. Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär, hat am Wochenende gesagt, die Hinweise von diversen Politikern und Politikerinnen zu diesem Thema haben in meinem Kopf Bilder ausgelöst, die ich gar nicht haben wollte. Geht Ihnen das ähnlich?
Also ich bin nicht immer mit Kevin Kühnert einer Meinung. An der Stelle hat er vollkommen recht. Was Herr Kretschmann da gesagt hat, löst auch in meinem Kopf erstens komische Bilder aus und ich finde zweitens offen gestanden herablassend. Weil Menschen wissen sehr genau, gerade bei den gestiegenen Preisen, dass zurzeit Sparen leider angesagt ist. Die achten sehr genau darauf, ob das Wohnzimmer die Temperatur noch haben muss wie im letzten Jahr, ziehen sich tatsächlich im Zweifel einen Pulli an. Und dieses Herablassende von oben nach dem Motto, ich empfehle euch Kindern mal, sich so und so zu verhalten, finde ich absolut merkwürdig und offen gestanden angesichts der Krise unangebracht. Deswegen kann sich Herr Kretschmann solche Hinweise wirklich sparen. Da bin ich ganz bei Kevin Kühnert.
Eine interessante Koalition. Herr Sieverding, Sie werden nach Tipps gefragt, das ist Ihr Beruf. Verbraucherzentrale, sind der Energieexperte der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Wozu raten Sie denn, wenn Menschen fragen, wie kann ich mich vorbereiten, wenn es denn nicht der Waschlappen ist?
Ja, das ist eine gute Gelegenheit, das mit dem Waschlappen vielleicht auch mal gerade zu stellen, weil ich habe das von Kretschmann gar nicht gehört, aber ich habe den Shitstorm mitbekommen, der sich dann danach gelöst hat und finde das natürlich schade, dass dann so ein Energiesparthema gleich wieder auf so eine Ebene gezogen wird. Das ist auch unglücklich gewesen, aber was wir merken ist, dass natürlich unheimlich viele Leute, die Energie sparen können, nicht alle können überhaupt noch was sparen zu Hause, aber diejenigen, die es können, sind unheimlich viele engagiert dabei, natürlich auch, weil sie wissen, dass es die nächsten Jahre anhält. Sie wollen auf Wärmepumpe umsteigen, nicht lieferbar. Auf Photovoltaik, nicht lieferbar. Fachkräfteproblem haben wir auch. Aber auch diese kleinen Maßnahmen, also gibt es dann die 10 Tipps zum Stromsparen, die 10 Tipps zum Heizenergiesparen, das sind Sachen, die bei uns im Internet auch abgerufen werden. Und deswegen, das ist natürlich auch viel Geschmackssache. Und wenn es an den persönlichen Bereich geht, wenn es an die Körperhygiene geht, dann ist man sofort mit einem Bein irgendwie, da sagt man lieber gar nichts dazu. So, das ist ja auch irgendwie ein schwieriges Feld. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, Angebote zu machen. Und dann kann sich jeder selber raussuchen, was er persönlich möchte.
Frau Mohamed Ali, wie finden Sie denn die Balance zwischen Wachmachen, Problembewusstsein schaffen und Alarmismus?
Sie meinen Alarmismus, was das Energiesparen angeht?
Ja, was den Winter angeht.
Also ich denke, es ist natürlich sinnvoll, wenn diejenigen, die in der Lage sind, Energie zu sparen, das auch tun. Insofern, wenn da die Tipps von der Verbraucherzentrale beherzigt werden, ist das auf jeden Fall positiv. Aber die Lage ist ja durchaus ernst. Also wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob wir durch diesen Winter kommen, ohne dass es, Versorgungslücken gibt. Und das ist ein großes Problem. Und ich denke, darauf muss man auch hinweisen.
Das betrifft viele Menschen, aber unter anderem natürlich auch Renate Rönnau. Wir haben sie eben schon gehört hier in dieser Runde. Wer ist Renate Rönnau? Der Steckbrief ist von ihr abgesegnet. Alter 73, wohnt in einer 65 Quadratmeter Mietwohnung. Sie hat mit einer eigenen und einer Witwenrente rund 1200 Euro im Monat zur Verfügung. Und wo findet man Renate Rönnau?
Renate Rönnau ist da, wo oft jemand fehlt. In einem Pflegeheim kümmert sie sich ehrenamtlich um andere Senioren. Zusammensitzen, ein Kaffee trinken und sich Geschichten erzählen. Man sieht direkt, wie die Älteren das genießen. Sie gibt anderen Menschen Halt, auch beim Spazierengehen. Hier im Pflegeheim steht auch das Seniorentelefon von Renate Rönnau. Sie ruft alte Menschen an, sucht das Gespräch, fragt, wie es ihnen geht.
Frau Rönnau, was bekommen Sie denn da zu hören von Ihren Telefonpartnerinnen und Partnern, was unser Thema angeht heute?
Wir haben in der Diakonie eine sogenannte Seelentelefonkette. Das sind Senioren, die rufe ich einmal in der Woche an. Wir kennen sie überwiegend persönlich und wissen, sie sind alleine und sagen mir jetzt, wenn ich sie anrufe, ich höre es an der Stimme, dass sie sehr, sehr unsicher sind. Und was mich wirklich am meisten irritiert hat und was mich sehr betroffen gemacht hat, es sagte mir eine 92-jährige Dame, ich habe Existenzangst. Mhm. Und wenn das eine 92-jährige Dame sagt, die hat Existenzangst, das sind doch die Senioren, die haben Deutschland nach dem Krieg aufgebaut. Sie haben den Krieg miterlebt.
Sie haben gefroren auch.
Ich wollte es gerade sagen, sie haben gefroren. Und wenn man ihnen jetzt den Tipp gibt, dann müssen sie bitte 2 Pullover anziehen. Dann kam die eine Dame, sagte mir, wie soll ich das denn machen? Ich kann mich ja jetzt kaum noch bewegen. Und wenn ich dann 2 Pullover anziehen soll und dann noch in eine Decke wickeln, das kann alles nicht sein. Und da gebe ich der Dame vollkommen recht. Es kann wirklich nicht sein. Ich bin manchmal so fassungslos. Da wird dann wirklich von verantwortlichen Damen und Herren gesagt, das ist jetzt so. Und diese lapidare Antwort, ich kann das manchmal gar nicht in Worte fassen. Und diese 92-jährige Dame ist es ja nicht alleine. Auf meiner Liste stehen 12 Personen. Jede sagt mir, ich habe Zukunftsängste. Gott sei Dank fällt mir immer wieder etwas ein und kann Ihnen sagen, nein, sind Sie nicht alleine. Ich bin ja bei der Diakonie. Wir helfen Ihnen, so gut wir können. Aber es macht mich unendlich traurig, dass die älteren Herrschaften, wir haben denen zu verdanken, dass es uns jetzt so gut geht. Und es ging uns ja bis vor kurzem gut.
Frau Rönnau, erstmal danke für diese Schilderung. Und ich frage jetzt einfach mal in der Runde, wer will dazu was sagen?
Ich sage da gern was dazu. Soll ich starten?
Gerne.
Ja, also ich danke Ihnen, dass Sie das geschildert haben. Also das ist, deckt sich auch mit dem, was ich von Bürgerinnen und Bürgern höre, dass auch gerade Rentnerinnen und Rentner große Existenzängste haben, dass sie wirklich viel mehr Sorge als vorher schon vor der Nebenkostenabrechnung haben. Es ist ja nicht so, dass das vorher in Ordnung war. Ich meine, viele Menschen haben schon seit vielen Jahren Angst vor der Nebenkostenabrechnung. Das ist jetzt wirklich dramatisch geworden, aber das zieht sich eben auch in immer weitere Teile der Mittelschicht. Das sind auch nicht nur diejenigen, die jetzt Armutsrenten haben oder die Geringverdiener sind. Das sind immer mehr Menschen. Sie haben vorhin gesprochen vom Thema Wohlstandsverlust. Das ist halt wirklich deutlich spürbar. Und das ist ein Riesenproblem.
Aber
und
wir sehen ja offenbar einen Unterschied zwischen einem Wohlstandsverlust, der Mittelschicht trifft, da muss man Urlaub streichen, der Wohlhabende gar nicht betrifft. Die sagen dann, ja, ist doof. Und dem, was Frau Rönnau das und stimmt. die Menschen erleben, das ist ja fast ein Lebensverlust.
Richtig, ja.
Sie haben angefangen, wer möchte ergänzen?
Ja, es ist auch eine Erinnerung. Also die Reaktion meiner Mutter mit 89 war Erinnerung an den Krieg, als es am 24. Februar losging. Und das muss man ja immer mal in Zusammenhang stellen. Wir erleben etwas, was wir für Europa nach dem Ende des Kalten Krieges 1989-90 für nicht mehr möglich gehalten haben. Dass es auf dem Kontinent Krieg gibt, dass es eine wild herbei inszenierte Aggression gibt und durchgeführte Aggression, bei der jedes Menschenleben nicht, kein Menschenleben zählt, alles egal ist, irgendeiner Idee geschuldet, das kannten wir mal. Und dieser Schock, der ist natürlich bei der älteren Generation. Ich will nicht sagen, dass man der Jüngere nicht sich genauso wirkt, aber die Ältere verbindet Erinnerungen damit.
Kriegsangst ist das eine, aber Angst vor Kälte, vor des Existenzverlust, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Geld kann nicht alles heilen, aber Herr Dürr, Rentner und Rentnerinnen bekommen bis jetzt nicht die 300 € Energiepauschale. Können Sie mir mal erklären, wie eine Regierung kollektiv vergisst, dass es die Frau Rönnau aus dieser Welt und viele, viele andere gibt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein Versehen war.
Also die jetzt genannte Energiepauschale war ursprünglich mal von der SPD eingeführt als Mobilitätsgeld, um Mobilität für Pendlerinnen und Pendler sicherzustellen. Deswegen dort der Vorschlag. Deswegen auch interessant, dass einige SPD-Politiker im Nachhinein sagen, war alles gar nicht so gemeint. Das ist deren Sache. Wir werden jetzt hier ein drittes Entlastungspaket schnüren. Und das, was wir insbesondere für die Rentnerinnen und Rentner tun können, die nicht so eine hohe Rente haben, die es schwer jetzt gerade haben im Alter, dass wir gerade beim Thema Wohngeld nachlegen. Wir haben ja den Heizkostenzuschuss beim Wohngeld. Davon profitieren richtigerweise auch Rentnerinnen und Rentner. Und jetzt geht es im zweiten Schritt darum zu gucken, dass man das Wohngeld ausweitet, dass davon mehr Menschen profitieren. Ich fand das schon immer ein gutes Instrument und auch dort dann die Heizkosten entsprechend abgesichert werden. Das muss das Ziel an der Stelle sein. Aber Herr Plasberg, lassen Sie mich in dem Zusammenhang zwei Punkte sagen.
Bevor Sie Ihre zwei Punkte sagen, eine Frage von mir. Die Verunsicherung ist ja jetzt da, weil eine Umlagenkaskade, da kommen wir gleich noch zu, passiert. Wir hören immer nur die Belastung und die Entlastung wird versprochen. Sicherheit kann man nur herstellen, wenn man das mit einem Datum verbindet.
Also was das Wohngeld betrifft, ist das Ziel 1.1., dass wir das bis dahin hinbekommen. Das ist das eine. Aber ich will den Zusammenhang schon noch herstellen, weil die Frage ist ja, was kann Politik machen? Politik kann über Entlastung was machen. Das ist das eine. Übrigens müssen wir auch über diejenigen Menschen reden, die im Arbeitsleben sind. Das
Jetzt reden wir erstmal über die.
Aber an dem zweiten Punkt will ich schon noch anknüpfen, Herr Plasberg. Olaf Scholz ist gerade in Kanada. Das Ziel ist ja, diese vermurkste Energiewende, diese falsche Abhängigkeit von Russland wieder gut zu machen. Und ein Diskussionspunkt, den wir jetzt nach der Sommerpause haben werden, auch im Bundestag, ist ja die Frage beispielsweise, wie schaffen wir es, dass diese Energieknappheit, dass die Probleme gar nicht erst so heftig werden, dass die Preise nicht so durch die Decke gehen. Und deswegen diskutieren wir auch die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke. Und da will ich zwei Zahlen in den Raum geben. Die erste lautet, wenn Sie 1 Gigawatt zusätzliche Kapazität schaffen, schafft das Entlastung von 4 Milliarden. Diese 3 Kernkraftwerke, die noch am Netz sind, würden insgesamt 4 Gigawatt ausmachen. Das bedeutet, allein ohne, dass der Staat Geld gibt, schon mal 16 Milliarden Euro Preisdämpfung. Das sind auch Instrumente, die wir machen
müssen. Frau Rönnau, eine Atomdebatte, Verlängerung nicht, ist sicher interessant. Interessiert die Sie jetzt auch im Moment? Steigen Sie da ein und sagen, ich positioniere mich da?
Ich weiß es nicht. Dafür bin ich einfach nicht kompetent genug. Das Wissen habe ich nicht. Mein Bauch sagt mir, es wäre eine Lösung im Moment, das Ganze ein bisschen zu verlängern. Aber niemand wusste oder niemand konnte ahnen, dass wir den Ukraine-Krieg bekommen. Und Corona wusste vorher auch keine. Es sind komplett neue Situationen. Und der jetzigen Regierung halte ich zugute, keine Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg stand vor diesen Problemen, die wir im Moment haben. Das ist einfach so.
Haben Sie, Herr Sieverding, gerade genickt oder so halb?
Also bei Frau Rönnow nicke ich die ganze Zeit, weil ich das sehr beeindruckend finde, auch wie ruhig Sie das schildern. Aber ich hatte mich noch mal gezuckt, habe ich wahrscheinlich, weil ich noch mal die etwas sprachliche Unkorrektheit von Herrn Dürr korrigieren wollte, der von einer vermurksten Energiewende sprach. Das Gegenteil ist ja der Fall, wenn wir die Energiewende konsequenter angegangen hätten, den Ausbau der Erneuerbaren, Energieeffizienz, wo wir jetzt alle um jede Kilowattstunde irgendwie uns die Einspann- und Überwaschlappen diskutieren. Wir hätten schon viel weiter sein können, dann hätten wir ein bisschen mehr Entspannung. Dann wäre auch nicht alles gelöst. So, das will ich gar nicht sagen. Insofern, Sie nicken, da sind
gehen
wir uns
Sie mit, an der Stelle also, schon mal. Wir haben eben gehört, was die SPD gemacht hat. Sie haben über die Energiewende geredet. In unserer jetzigen Situation wäre der Konjunktiv die richtige Form oder muss man eher sagen,
Lehren für die Zukunft ziehen, würde ich sagen.
Hilft ja nichts. Wir müssen uns Flexibilität verschaffen. Dazu gehört diese Überlegung, auch die Atomkraftwerke einfach zu nutzen, damit wir mehr Optionen haben. Und ansonsten sollten wir eines auch nicht vergessen, es sind schon in den ersten beiden Entlastungspaketen 30 Milliarden beschlossen worden. Die jetzt ja, die Energiepreispauschale kommt ja erst im September. Man hat ja auch schon früh reagiert. Also insofern ist ja nicht, dass nichts passiert ist, nur wir sehen jetzt, und das Gasumlagenthema werden wir besprechen, dass das nochmal eine ganz andere Dynamik hat. Und wir haben auch im März,
April, als die ersten Entscheidungen getroffen wurden, die Dynamik für die Gaspreise ja so auch nicht abschätzen können. Keiner hat eine Vorstellung, wie lange dieser Krieg dauert. Und insofern sind das politische Preise.
Ich muss noch mal sagen, also Respekt für das erste Entlastungspaket, auch Respekt für die energiepolitischen Maßnahmen, die ja quasi am 24.25.
Erneuerbare jetzt.
Das hatte sich Habeck alles anders vorgestellt, was er in seinem Regierungsprogramm umsetzen muss. Jetzt muss er Kohle und Gas kaufen. So. Aber die sozialpolitischen Maßnahmen, das erste Entlastungspaket finde ich noch okay. Aber das zweite Entlastungspaket, 4 Wochen später, war auch so in dem Geist, hoppla, die Preise steigen ja immer noch. Und es war damals schon klar, wenn man sich damals schon die Großhandelspreise anguckt, dass wir vor dieser Welle stehen, die 1-2 Jahre hält. Dann kam die Abregung oder die Runterregelung von Nord Stream, die Lieferengpässe. Die Bundesnetzagentur hat den Notfallplan ausgerufen und spätestens da hätte allen klar sein müssen, worauf wir rauslaufen und was sich da an Welle, an Preiswelle auch auftürmt. Und die Ampel hat, und das war das, was, glaube ich, mit Rumgemurks auch im Intro, was ich damit gemeint hatte, der eine hat den Tankrabatt gekriegt, der andere eine Erhöhung der Pendlerpauschale und dann gab es noch das 9-Euro-Ticket. Und das waren alles Maßnahmen, das waren für sich sicher auch sinnvolle Maßnahmen, aber Maßnahmen, wo wir hier alle, die wir sitzen, Frau Renner ausgenommen, auch von profitieren. Und ich habe so viele Freunde, die sagen, was soll ich mit den 300 Euro? Ich brauche das gar nicht. Ich meine, die kriegen auch nicht 300, die kriegen 180. Aber gebt das doch denen, die es nötig haben. Wir haben Hunderttausende, wir haben Millionen Haushalte, die in den nächsten Monaten nicht wissen, wie sie ihre Energiekosten zahlen. Und da brauchen wir eine Lösung.
Sie dürfen immer vorhin.
Ich stimme Ihnen zu. Ich beobachte und verfolge die ganze Energiehektik, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich habe das Gefühl, heute steht in der Zeitung, die in Brüssel haben gesagt, es ging ja darum, die Mehrwertsteuer für die Heizkostenpauschale gar nicht auszusetzen. So.
Für die Gasumlage.
Dann, das geht nicht. Es geht nicht. Dann, am nächsten Tag heißt es, unser Bundeskanzler, jetzt gibt es 7% Mehrwertsteuer. Ich habe das Gefühl, das Ganze ist wie ein Hühnerhaufen. Jeder spritzt mal da etwas und da etwas, um einfach den Bürger erstmal zu beruhigen und dass der Bürger das Gefühl hat, hier wird was getan, die lassen uns nicht alleine. Aber es ist keine Lösung und ich finde, das ist ein Flickenteppich. Wir dürfen doch nicht vergessen, es sind ja nicht nur die Rentner.
Bleiben wir mal eben bei dem, was Sie beschrieben haben. Ja. Sie sagen, es ist vielleicht ein bisschen Hühnerhaufen und Sie haben das Gefühl.
Ja.
Darf ich Ihr Gefühl mal unterstützen mit ein paar Fakten? Ihr Gefühl ist nämlich Tatsache.
Vergangenen Montag. Die neu geschaffene Gasumlage steht fest. Für eine vierköpfige Familie steigen die Gaskosten um mehr als 500 Euro im Jahr. Nur 3 Tage später. Kanzler Scholz lädt kurzfristig zu einer Pressekonferenz und verkündet, dass die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt wird. Ersparnis für eine vierköpfige Familie beim aktuellen Gaspreis rund 400 Euro runter. Am selben Tag werden bekannt die Preise für 2 weitere Umlagen. Sie nennen sich Gasspeicherumlage und Standardlastprofilbilanzierungsumlage. Wieder mehr als 100 Euro obendrauf. Wir fassen das mal zusammen. Großer Regierungsheckmeck, Umlage drauf, Steuern runter, weitere Umlagen drauf. Viel neue Bürokratie, für die meisten keine Entlastung und der Gaspreis bleibt auf Rekordhöhe.
Herr Dürr, Sie haben eben genug Respekt bekommen, deswegen können Sie auch Selbstkritik üben. Welche Schulnote geben Sie in diesem Punkt dem Regierungshandwerk?
Also offenes Wort, ich hätte mir gewünscht, dass die Europäische Kommission, Frau von der Leyen, über ihren Schatten springt, dass die Gasumlage, von der Robert Habeck sagt,
Europa ist schuld, das liegt,
kennen wir schon. Ich gehe noch weiter, ist noch nicht zu Ende, Herr Plasberg, und sagt, wir verzichten auf die Mehrwertsteuer. Jetzt muss man das hinnehmen, weil das ist europäisches Recht, die sagen, das geht nicht anders. Also haben wir innerhalb von 2 Tagen, der Bundeskanzler hat es dann verkündet, war im Einspielerjahr, gesagt, da müssen wir was anderes tun, weil es kann nicht sein, dass da eine Gasumlage kommt und der Staat bekommt zusätzliche Steuern, belastet die Haushalte zusätzlich, Geld Geld, was er gar nicht haben will. Insofern dann die einzige Reaktion möglich, 7% Mehrwertsteuer beim Gas, was eine höhere Entlastung ist als der Verzicht auf die Mehrwertsteuer für die Gasumlage. Dass das super schwer nachvollziehbar ist, ist mir absolut klar. Wir sind in einer Ausnahmesituation und nicht zu reagieren. Ich vergleiche uns auch mal mit anderen europäischen Ländern. Herr Hüther sprach von den 31 Milliarden Gesamtentlastung. Für so eine vierköpfige Familie sind es ungefähr 1.150 Euro in den ersten beiden Paketen. Nichts zu tun ist keine Option. Und das ist eine Ausnahmesituation und da muss man schnell reagieren. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich hätte lieber die eine perfekte Lösung, die gibt es in so einer Krise leider nicht.
Also der Konstruktionsfehler der Gasumlage fängt ja schon viel früher an und nicht erst in Brüssel. Das ist ein klassisches Beispiel. Sie wurde ja mal aufgesetzt, um Uniper und einige andere Unternehmen vor der Insolvenz zu schützen, was auch plausibel ist, weil Uniper über 100 Stadtwerke beliefert. Das hätte eine Kettenreaktion geben können. So, das ist hinlänglich diskutiert. Das ist aber eine klassische Herausforderung für die öffentliche Haushalt. Das ist eine Staatsfinanzierung, weil es wirklich um Infrastruktur, um Systemrelevanz von Unternehmen geht. Dass 50% der Haushalte, die jetzt zufällig eine Gasheizung haben, das finanzieren und alle anderen Teile der Gesellschaft nicht, ist ein Konstruktionsfehler. So, und dass jetzt noch rauskommt, dass von diesen 12 Unternehmen, die das beantragt haben, Uniper möglicherweise als einziger insolvenzgefährdet ist. Und die anderen, da sind auch große dabei.
Manche verzichten ja sogar, sagen, vielleicht kommen wir später.
Aber RWE, sorry, RWE hat heute schon gesagt, wir melden uns mal an, wer weiß, ob wir es brauchen. Also das, und das ist eine Tochter von ENBW ist dabei, eine Tochter von EWE, großer niedersächsischer Energiekonzern, denen geht es blendend. Die haben mit Kohle und Wind und Sonne sehr gut verdient im Moment. Es ist überhaupt nicht hinzunehmen, warum die Verbraucher das jetzt bezahlen sollen.
Warum sollen sie, Herr Hüther?
Naja, also es geht ja auch darum, dass wir nicht über Anreize durch Waschlappenbeispiele vorgehen, sondern durch Preissignale.
Und es ist nun die Preissignale sind mehr als deutlich im
Moment. Ja, im Moment. Natürlich sind die schon deutlich, aber wir werden uns ja darauf einzustellen. Und deswegen muss man ja die Diskussion um die Mehrwertsteuer auch nochmal einordnen. Als Ökonom würde ich erstmal sagen, also erstmal Preissignale wieder zurücknehmen, das hätte man auch anders machen können. Das deuten Sie an.
Da sind sich die Ökonomen auch, glaube ich, einig.
Ja, schon. Das ist ja wir sind immer geprägt von der Frage, habe ich Preissignale, reagieren die Menschen drauf, damit dann diese Anpassung statt. Es wird eingespart und einsparen können natürlich auch nur die privaten Haushalte, die eine Gasheizung haben. Die anderen, die Industrieunternehmen ohnehin, die privaten Haushalte sind ja geschützt. Das heißt, sie werden mit den Preisen umgehen müssen, aber sie werden die Mengen immer sicher haben. Das ist der geschützte Bereich, private Haushalte, soziale Einrichtungen. Die Unternehmen müssen erleben können oder müssen hinnehmen im Grenzfall. Ja. Es wird einfach gekappt. Du hast nur noch 50% des Gases, was du sonst hattest. Also die Anpassung eine ganz andere. Also muss ich da den Einsparanreiz hochhalten. Das ist die Idee dieser Veranstaltung. Jetzt kann man natürlich fragen, und das war der Ausgangspunkt, ist es richtig, dass der Staat sich noch an dieser Preisentwicklung beteiligt? Das war ja die Ursprungsidee, zu sagen, auch von Habeck und anderen, auch Lindner hat das ja auch angesprochen, wir können jetzt nicht noch die Mehrwertsteuer auf diese Preissteigerung oben drauf packen. So, das hat uns in der Tat die Europäische Kommission nicht zugebilligt.
Ja,
und wenn
korrigiert.
Wir davon ausgehen, dass der Gaspreis, der bleibt ja nicht da stehen. Wir können ja mit einer Vierfachung, Verfünffachung und ähnlichen Dingen in diesem Winter rechnen, würde jedes Mal bedeuten, dass der Fiskus sich nochmal beteiligt. Das muss man jetzt auch als Ökonom, als politisches Argument auch durchaus gelegentlich ernst nehmen. Aber der Preiseffekt an sich muss wirken. Die Anpassungen können nur dort finden, wo Leute Gas nutzen und dann weniger nutzen.
Wahnsinn.
Komm, Moment, Ali. Ich bin ein bisschen entsetzt über das, was ich höre. Denn das klingt ja so, als wäre das Problem darin liegen, dass die Haushalte zu viel Gas verbrauchen und dass man deswegen den Preis jetzt steigern muss, um Anreize zum Sparen zu schaffen. Und ich finde das in Anbetracht der Notsituation, in der sich viele befinden, auch das, was Sie gerade geschildert haben, offen gesagt ziemlich verfehlt. Und Sie haben es gerade richtig dargestellt. Was ist die Gasumlage? Die Gasumlage ist da, zumindest wurde es so erklärt, dass wir die bezahlen müssen, dass die Gas verbrauchen, die bezahlen müssen, um die Unternehmen, die sonst insolvent gehen würden, zu retten. Jetzt haben wir mittlerweile erfahren, das Handelsblatt hat das recherchiert, dass das fast kein Unternehmen betrifft. Uniper ist eines der wenigen Ausnahmen. Das heißt, die Gasumlage wird erhoben, weswegen, um die Gewinne zu sichern der Energiekonzerne.
Nein.
Doch, denn die Gasumlage wird ja deswegen, schütten Sie nicht in den Kopf, das ist die Wahrheit. Die Gasumlage wird deswegen gezahlt. Die Unternehmen können das beantragen wegen der Mehrkosten, die sie haben für die Beschaffung der Energie auf dem Weltmarkt, weil das teurer geworden ist. Dann können sie das beantragen, wenn sie mehr Kosten haben. Es hat nichts damit zu tun, ob sie das Geld brauchen. Es hat nichts damit zu tun, ob sie in Schwierigkeiten geraten, also ob sie gerettet werden müssen, um schlimmere Folgen zu verhindern. So ist das. Und ich finde das unglaublich, dass sie das ernsthaft durchsetzen. Die alle Bürgerinnen und Bürger werden belastet. In Wirklichkeit um dafür zu sorgen, dass die Energiekonzerne, die teilweise Milliarden Übergewinne machen, das ist die Wahrheit, dass die diese Übergewinne weiter ungestört machen können. Es tut mir leid, dass ich sagen muss, aber ich finde, das geht wirklich überhaupt nicht. Und wenn ich höre, dass Sie meinen, man muss Anreize schaffen, um Energie zu sparen und das am besten noch teurer zu machen, dann weiß ich nicht, ob Sie die Realität der Menschen in diesem Land überhaupt verfolgen.
Und das Gut wird nun mal knapp, das ist Gas.
Aber es ist doch notwendig.
Preis. Und dieser Preis führt dazu, dass man sich anpasst, nämlich weniger von diesem Gut nutzt. Jeder nach seinen Möglichkeiten.
Ja, deswegen aber die Menschen, die jetzt schon zu wenig Geld haben, können doch jetzt schon nicht mehr sparen. Moment. Die kommen doch nur in finanzielle Notlagen und in extrem schwere
deswegen
Situationen.
Deswegen ist ja der zweite Satz dazu, wenn Sie mich den auch sagen ließen, dass wir die zielgenaue Entschädigung der Haushalte auf ihrer Einkommenssituation her ableiten. Wir Ökonomen reden davon, es gibt einen Anpassungseffekt. Wir nennen das Substitutionseffekt. Der Preis steigt, man ändert die Nachfrage danach. Aber es gibt natürlich einen Einkommensverlust, weil ich Ihnen, das muss sagen Sie, nicht zurechtkomme. Man kann das ja, wir haben festgestellt, es haben 25% der Haushalte geben mittlerweile mehr als 10% ihres verfügbaren Einkommens für Energie aus. Ja. Im letzten Jahr waren es 14% aus. Das heißt, der Druck der Energiearmut, wie wir das nennen, nimmt zu. Ich bin da ja gar nicht im Dissens mit Ihnen. Nur die Antwort liegt nicht in der Preisveränderung, sondern in einem gezielten Transfer, am besten übers Wohngeld, weil wir da nicht nur die Transferempfänger, sondern auch die Steuerempfänger oder die Steuerzahler im unteren Bereich mit erreichen und dann über Zuschüsse, über dieses Wohngeld die Entlastung zu organisieren.
Wir haben eben gehört, Herr Hüther, dass es eine Situation gab für die Politik, Krisen in enger Abfolge, die es so noch nicht gab. Gibt es vielleicht auch für die Wirtschaftslehre eine Situation, dass das, was man über Jahrzehnte gelernt und auch gelehrt hat, wie Sie, dass das nicht mehr gilt. Wenn man sich jetzt anguckt, Marktwirtschaft ist, jemand macht Verträge, weil er glaubt, damit ist er günstig unterwegs. Uniper hat das gemacht mit russischem Gas, auch politisch gefördert. Dann wäre es doch, also in meiner Welt, einfach gewesen zu sagen, gut, Uniper ist betroffen, wir haben die auch ermutigt, das billige Russengas zu nehmen, damit auch gute Geschäfte zu machen. Dann machen wir da einen Steuerzuschuss und den ganzen Heckmeck, wie wir das eben genannt haben, den lassen wir. Was ist an dieser, ich habe es nicht studiert, was ist an dieser Idee so blöd?
Ganz ehrlich, das hatte die Bundesregierung eigentlich so vorgesehen. Es gibt drei Paragraphen in diesem ganzen Konzert. Das ist der 29, Schutzschirm, unter anderem für Uniper. Der wurde jetzt offensichtlich schnell übergangen, um gleich zu 26 Gasumlage zu kommen. Zum Glück bleibt uns der 24, jetzt geht es für zwei, bleibt uns erspart. Aber warum die Bundesregierung nicht erstmal den 29 ausgereizt hat, verstehe ich nicht.
Herr Dürr, meine einfache Frage. Ja? Uniper macht Geschäfte, war auch politisch ermutigt, kann sie jetzt nicht mehr, wäre schwierig für Stadtwerke und so weiter, zielgenaue Rettung dort. Gab es bei Corona für viele andere auch.
Passiert ja auch bei Uniper, aber ich will noch mal unterstreichen, also Robert Habeck hat sich die Situation angeschaut, gesagt, das ist der Vorschlag, den ich hier mache, weil ich ansonsten die echte Sorge habe, dass es nicht nur zu Engpässen kommt, sondern dass wir echte Lieferausfälle haben. Und das habe ich sehr ernst zu nehmen, auch als Koalitionspartner. Und insofern haben wir gesagt, das ist dann der Weg, den wir gehen wollen. Über das Thema Mehrwertsteuer sprachen wir gerade. Aber es geht ja nicht nur um Uniper, es geht beispielsweise auch um Stadtwerk. Und dass Frau Mohamed Ali sagt, das wollen wir alles nicht machen. Natürlich,
nicht gesagt,
sie steht ja nicht
nein.
in der Verantwortung.
Hey, du,
weil wenn wir im Winter ernsthaft, ich stelle mir das nur eine Sekunde vor, in der Situation sind, dass erstens private Haushalte gar nicht mehr beliefert werden oder Unternehmen abgeschnitten werden müssen.
Es geht um die
müssen,
Unternehmen, die jetzt Rekordgewinne einfahren, die brauchen doch keine Stützen.
Ali, dann bleiben nicht nur Lieferketten stocken, sondern Supermarktregale leer. Und die Art, wie Sie Marktwirtschaft denken, das wundert mich immer
wieso,
wieder.
Wieso, wie denken Sie denn Marktwirtschaft? Es geht doch darum, die zu schützen, die Hilfe brauchen und nicht einfach pauschal alle.
Ich will Ihnen das mal sagen, Sie sind ja in trauter Eintracht mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil von der SPD, der auch sowas wie eine Übergewinnsteuer fordert. Also eine On-Top-Steuer auf dem deutschen Steuersystem. Mal abgesehen dass es auch innovative Unternehmen wie BioNTech jetzt voll treffen würde oder die erneuerbaren Energien voll treffen würde an der Stelle, wo es alle zurzeit schwer haben und wo wir innovative Unternehmen im Land brauchen. Mal davon abgesehen, was heißt das denn am Ende des Tages? Das, was Italien jetzt macht, ist das ja das Beispielland auch der Linkspartei. Das wird 1:1 über die Umsatzsteuer dort an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Das zahlen am Ende des Tages die privaten Haushalte. Marktwirtschaft funktioniert anders als die Linkspartei es sich manchmal vorstellt.
Frau Mohamed Ali hat es eingebracht. Viele, viele Deutsche lernen mit dem Begriff Übergewinnsteuer umzugehen. Und ich kann Ihnen das nicht ersparen. Da sind auch viele FDP-Wähler drunter.
Infolge des Ukraine-Krieges gehen die Energiepreise durch die Decke. In diesem Zusammenhang finden 76% der Deutschen es richtig, wenn Unternehmen mit außergewöhnlich hohen Gewinnen eine zusätzliche Steuer zahlen müssten. Schaut man sich das nach Parteien an, sind sogar bei der FDP 58% der Anhänger für eine Übergewinnsteuer.
1973 bei der ersten Ölkrise war das auch genauso schnell eine Debatte, weil man natürlich in Krisen immer Schieflagen hat. Und der Plassberg Marktwirtschaft kommt natürlich dann unter
Druck. Herr Hüther, warum machen Sie mir meine Frage kaputt?
Naja, an den so, Herrn Dürre, warum er nicht... Warum Sie haben so andächtig geguckt, da habe ich gesagt, da will ich doch diese andächtige Sekunde nutzen. Aber wirklich, da muss man erfahren, man kommt immer zu denselben Diskussionen, weil in solchen Krisen einfach solche Unwuchten entstehen, die natürlich auch dazu führen, dass Verteilungsergebnis nicht stimmt. Wir haben die einen, die Betroffenen. Ja. Und die Frage, warum beispielsweise Gasumlage statt Paragraph 24 mit der Preisanpassung...
Nee, jetzt ist mal gut mit Paragraphen. Bleiben wir mal bei
die wollten ja vorhin wissen, warum wir Ökonomen das nicht besser bisher erkannt haben.
Nee, jetzt
das Problem war, dass die Ungleichverteilung der Wirkung umso höher ist. Und das wollen wir nicht. Die Gasumlage streckt das in der Zeit bis in den April 24. Das heißt, der Effekt wird geringer. Und es wird auf alle... Und es hat nicht abhängig von Ihrem Anbieter. Und das, glaube ich, ist erstmal ein
Zwischenstück. Das war der Nachtrag zu der Diskussion vorher. Eben kam sozusagen von Frau Mohamed Ali eingeführt, Übergewinnsteuer. Also wenn wir Unternehmen haben, die gerade in der Krise, wegen der Krise richtig Schotter machen, zu sagen, das bitte gebt ihr wieder ab. Versteuern 58% der FDP-Wähler sind vielleicht auch so verwirrt, wie Herr Hüther das eben erklärt hat, wie 73. Haben Sie verwirrte Wähler oder hören Sie nicht auf Ihre Wähler?
Ich verstehe, dass es populär klingt, weil man sagt, oh Gott, was machen die denn da gerade? Ich habe BioNTech als Beispiel eben gerade eingeführt. Die haben uns durch eine Corona-Pandemie hier in Deutschland gebracht. Die wird es ja auch betreffen, wenn man es über Steuersystem macht. Und man es allgemein sagt, wer jetzt besonders hohe Gewinne macht,
ja, der wird abgeschöpft. Sie denken immer systemisch, aber wenn ich sage, Unternehmen, die durch die Krise Geld verdienen, da ist BioNTech nicht dabei, weil wir reden nicht über Corona, sondern wir reden darüber, dass Gaspreise steigen, weil da einer am Hahn dreht. Und die Energiepreise steigen, das heißt auch die Gewinne der, ach, das Wort Krisengewinner ist so böse in diesem Land, ich möchte es vermeiden. Deswegen kommen Sie mir nicht mit BioNTech, sondern bleiben wir doch mal bei denen.
Was ja auch eine Krise war.
Ja, aber da haben wir nicht von der Übergewinnsteuer.
Dann schauen wir doch uns an ganz kurz. Herr Hüther kann das besser ergänzen. Ich bin nur diplomierter Ökonom, er ist habilitierter Ökonom. Aber wenn wir uns ganz kurz in Europa anschauen, was da gerade los ist. Die Franzosen haben es gestoppt im Parlament, weil sie gesehen haben, es funktioniert nicht. Und die Italiener haben das Modell zu Ende gedacht, was Frau Mohamed Ali vorschlägt, und haben das in eine Umsatzsteuer dann am Ende ausgeführt. Meine Sorge ist, wenn wir dort den italienischen Weg gehen, dass das die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen. Weil der Eindruck hier entsteht, das zahlt irgendjemand im reichen Turm. Das ist nicht der Fall. Es zahlt am Ende jemand. Und das sind immer die privaten Haushalte. Ich hoffe, ich liege nicht ganz falsch, Herr Hüther. Und Frau Mohamed Ali, das hat man in anderen Ländern, Sie reden ja auch von Preisdeckeln und Ähnliches, über viele Jahrzehnte wunderbar exerziert, mit Preisdeckeln zu arbeiten. In der sozialen Marktwirtschaft führt das zu Wohlstandsverlusten. Und da denke ich an die arbeitende Mitte, und das wäre nicht fair. Insofern sind solche ökonomischen Experimente für Deutschland nicht das Richtige, ausdrücklich nicht das Richtige, auch wenn es Herr Plassberg populär klingt.
Ach je.
Herr Sieverding, Sie sind parteipolitisch nicht gelabelt, haben auch keinen ökonomischen Abschluss. Trauen Sie sich trotzdem was zu sagen?
So Übergewinnsteuer? Eigentlich nicht, aber...
Dann lassen Sie es.
Na, ich habe ganz kurz, ich habe das Gefühl, dass es so bestimmte Framings gibt in der Politik. Da ist
das, was sind Framings?
Ja, oder wo sofort alles steil gehen. Und das war vor 2 Jahren, war das mal irgendwie das Kopftuchverbot, die Kopftuchdiskussion. Und jetzt ist es irgendwie Tempolimit, Laufzeitverlängerung und jetzt seit 4 Wochen Übergewinnsteuer, wo jeder so in seinem Bezirk irgendwie eine klare Meinung dazu hat. Und ich fände es schon mal interessant, mal ein das vom Ende her gedacht, was bedeutet das für Investitionssicherheit, wenn man sowas macht? Weil erstmal leuchtet es natürlich ein, wenn jetzt, und dann nimmt man nicht nur die Kohle, an Shell kommen wir, glaube ich, nicht ran, aber ich sehe das ja auch bei Wind- und Sonnenparks, die und Betreibern, die verdienen so gut wie noch nie. Das ist auch okay, die sind mal ein Risiko eingegangen, aber man kann natürlich auch sagen, ganz ehrlich, die haben mit 7 Cent kalkuliert.
Und jetzt müsste man sagen, es gibt gute Übergewinne und schlechte Übergewinne.
So, und das
moralisieren wir das Steuerrecht, da wünsche ich
viel Spaß. Und dann zu sagen, die haben mit 7 Cent kalkuliert und kriegen jetzt aber 25 Cent, da könnte man ja auch rangehen. Kann man ja auch alles machen, aber dann muss man auch vom Ende her denken und das wäre doch was, wo man mal eine Studie hat, wo man mal Untersuchungen macht. Und was man hier heute, glaube ich, nicht auf dem Level, das ist genauso wie Tempolimit und die Diskussion, wo es nicht weitergeht.
Sind Sie gerade froh, nicht Politiker zu sein und sich da entscheiden zu müssen? Sehe ich das richtig?
Das ist hundertprozentig richtig.
Ja, aber das ist so zum Beispiel Übergewinnsteuer, wo man steil startet und dann sagt, ja, wie machen wir es denn bei Windkraft? Und
wissen Sie, wenn ich mir diese Diskussion hier jetzt anhöre, ich habe weder studiert noch habe ich einen Titel. Wir wissen doch alle, ob hier eine Steuer weg, da eine Steuer erhöhen. Das ganz normale Volk, das ist die breite Masse. Und die breite Masse zahlt letztendlich immer. Egal wie. Die breite Masse zahlt, und das sagt mir mein Bauch, es sind viele, viele Millionen Menschen. Und wenn wir die Summe zusammenzählen, dann stimmt es wieder. Nur es kann nicht sein, dass Sie machen diese Vorschläge, Sie sagen das, die Parteien sagen, wir müssen jetzt sparen und da können wir es ausgeben. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Der ganz normale Bürger zahlt immer die Zeche. Und das kann es doch irgendwo nicht sein. Das kann es nicht sein. Weil die, wissen Sie, sie im Moment werden wieder wie so ein Füllhorn, sage ich mal, werden Heizkostenzuschläge ausgezahlt. Und das ist für mich, was machen wir jetzt? Wir müssen den Bürger beruhigen. Und jetzt kriegen sie erst mal. Aber im Endeffekt, es bringt uns doch nicht weiter. Wir zahlen immer. Und das ist einfach nicht in Ordnung.
Frau Renau, Sie haben das Glück oder das Pech, das weiß ich noch nicht. Das nehmen Ihnen ein Mensch.
Montagabend im Ersten. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg.
Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair.